Queergelauscht.
Der Podcast über queere Literatur und mehr.
Von Sarah, Tati und Jora.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Teil. Bei uns zu Gast ist Kaya Ewert, Dark Fantasy Autorin. Und im ersten Teil haben wir mit ihr über ihr Buch Klinge und Blutmagie gesprochen, was letztes Jahr rausgekommen ist. Und das ist jetzt eine Lesung hier. Kaya wird aus ihrem Buch vorlesen. Worum es darin geht, welche Szene es sein wird, das wird sie euch jetzt selber erzählen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören, denn eins kann ich schon mal sagen, es ist eine wunderbare Geschichte und es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Viel Spaß und Kaya, ich übergebe das Wort an dich.
Ja, vielen Dank und danke für die Möglichkeit, dass ich hier ein bisschen aus meinem Buch was vorlesen kann. Ja, ich werde erstmal aus dem Prolog lesen und kurze Content Notes, also es wird harmlos, was ich hier lese. Das Buch ist zwar aus dem Genre Dark Fantasy und hat berechtigterweise seine Content Notes, aber ich werde jetzt hier keine besonders schlimmen Szenen lesen. Trotzdem eine Warnung mit Gewalt auf niedrigem Level und Nacktheit. Prolog spielt in der Tundra von Yerem. Die Welt bestand aus wirbelndem Schnee, Dunkelheit und Kälte. Sobald Nino für einen Moment die Augen schloss, verzerrte sie sich. Löcher fraßen sich hinein, verschlangen alles. Er allein blieb übrig in einem Meer aus Nacht und Leere. Das sind nur Trugbilder, Wahnvorstellungen, weil ich zu lange nicht geschlafen habe. Oder ist es doch real? Wenigstens die Wärme von Ophelias winzigem Körper und das sachte Kratzen ihrer Krallen an seinem Hals banden ihn an die Wirklichkeit. Er rieb sich mit dem Handrücken über die Augen und blinzelte. Eine Armeslänge vor ihm krümmte sich eine Wurzel aus dem Boden wie eine menschliche Hand, schimmernd weiß von Pulverschnee. Wann war er auf die Knie gesackt? Aufstehen, nicht die Konzentration verlieren, kein Augenblick. Mühsam richtete er sich auf. Bald schon würde Nacht über die Ödnis fallen. Er musste vorwärts endlich eine sichere Zuflucht finden. Der Schmerz in der Schläfe zerrte an seinem Verstand. Er spürte, wie seine innerste Substanz bröckelte und zu zerbrechen drohte. Das durfte er nicht zulassen. Mit aller Willenskraft hielt er die Mauer aus Blut und Magie aufrecht, die das dämonische Übel in seinem Körper einschloss. Warum passierte das ausgerechnet ihm? Meisterin Valeska hatte ihn doch gewarnt. »Du wirst es ohnehin nicht schaffen«, sagte die raue Stimme seines Vaters dicht an seinem Ohr. »Schau dich an, du hättest ein anständiges Leben in meinem Laden haben können. Aber nein, du hast darauf bestanden, deine Seele in den Abgrund zu stürzen. Du verdienst es nicht besser.« »Du bist nicht mein Vater.« Der Wind riss Nino die Worte vom Mund. »Mein Vater ist weit weg.« Die Stimme verstummte. Gerade wollte Nino seinen verzweifelten Weg durch den Schnee fortsetzen, da stutzte er. Dort in der Ferne, eine Unregelmäßigkeit in der Landschaft, weiße Erhebungen, kaum sichtbar. Waren das Häuser? Mit steifen Fingern schob er die Kapuze ein Stück zurück. Sofort biss die Kälte in seine Haut, ein eisiger Windstoß ließ seine Augen tränen. Er durfte seinen Sinnen nicht trauen, und doch, im Gegensatz zu der Stimme, verschwanden die Häuser nicht wieder. Tatsächlich, dort lag eine Ansiedlung, umgeben von Lichtschein. Licht, das bedeutete lebende Menschen. Nino taumelte auf das Licht zu. Bald konnte er die schneebedeckten Dächer unterscheiden, sah die erleuchteten Fenster. Der angespitzte Zaun, der das Dorf umgab, ragte empor wie das Gebiss eines verwitterten Drachenschädels. Vor dem Tor hielten zwei abgehärmte Gestalten Wache, eine mit einer Laterne in der Hand. Beide trugen Knüppel. Als sich Nino näherte, erkannte er, dass es Frauen waren, in geflickten Lederrüstungen und mit einem Funkeln in den Augen, das ihm zu jedem anderen Zeitpunkt Angst eingejagt hätte. Nun waren es für ihn die schönsten Menschen, die er seit langem gesehen hatte. Die schwarze Robe hatte ihn in der Dunkelheit vor ihren Blicken verborgen. Aber unter seinen Füßen knirschte der verharschte Schnee und die Köpfe der Frauen ruckten herum. Im nächsten Moment hoben sie drohend ihre Knüppel. »Friede!« Ninos Stimme war ein Krächzen. »Friede, gute Leute!« Die Frau mit der Laterne trat auf ihn zu und leuchtete ihm ins Gesicht. »Wer seid ihr? Bettler oder Dämonenknecht?« Nach all den Tagen allein in Dämmer und Dunkelheit fraß ich das Licht in seinen Kopf und bunte Flecken tanzten vor seinen Augen. Alle Mächte, ich dachte schon, ich würde niemals. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Nino streckte den Frauen die Hände entgegen, um zu zeigen, dass er auf ihre Freundlichkeit angewiesen war. Ihren Ausdruck erkannte er zu spät. Schrecken, dann Wut. Sein Gesicht, er fällt ja auseinander. Die Berührung des Dämons. Und was ist das? Eine widerliche Fledermaus. Der nächste Aufschrei kam aus zwei Kehlen zugleich. Dämonenknecht! Nino erkannte seinen Fehler. Nein, stieß er hervor, ich kann das Aber ihre Knüppel waren schneller. Ja, das war der Prolog. Ich lese jetzt eine Szene ein bisschen weiter hinten, ein bisschen nach dem ersten Zusammentreffen der Charaktere. Ich will jetzt nicht spoilern, was zwischendurch passiert ist. Kjeld, der Inquisitor, hat einiges erlebt, auch einige üble Sachen. Bei Nino geht die Handlung ungefähr so weiter. Ihr habt ja noch im Kopf, er ist in eine blöde Situation geraten. Also wir befinden uns hier in einem Gasthaus in einer abgelegenen Stadt in der Tundra von Yharim. Kjeld schrak auf. Wie lange hatte er geschlafen? Er saß nicht mehr neben der Tür, sondern lag auf dem Boden des Zimmers. Jemand hatte ihm seinen Rucksack als Kissen unter den Kopf geschoben. Das Erste, was er sah, waren der Rücken und der nackte Hintern des Blutmagiers, der sich in einem dampfenden Zuber wusch. Er war abgemagert, die spitzen Schulterblätter deutlich sichtbar. Seine braune Haut war voller grüner und blauer Flecken und heller, verblassender Narben. Kjeld warf einen Arm übers Gesicht und drehte sich mit missmutigem Grunzen auf die andere Seite. Im Schlaf hatte er für kurze Zeit alles vergessen können. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Seid ihr Wachmeister, Inquisitor? Die Stimme des Magiers hatte sich vollkommen verändert. Gestern war sie kratzig gewesen, heiser. Die Stimme eines Mannes an der Schwelle des Todes. Ja, Kjeld hat diesem Magier das Leben gerettet, wie ihr noch lesen könnt, wenn ihr das selbst lest. Die Stimme des Magiers hatte sich vollkommen verändert. Gestern war sie kratzig gewesen, heiser. Die Stimme eines Mannes an der Schwelle des Todes. Jetzt klang sie heller, biegsamer. Auch sein ivatischer Akzent war nun deutlicher zu hören. Ein rollendes R, langgezogene, weiche Konsonanten. Das Haar, offenbar frisch gewaschen, klebte ihm nass am Kopf. Kjeld brummte. Zieht euch gefälligst was an! Schon gut, mach ich ja. Habt ihr gestern euren Umhang über mich gebreitet? Kjeld raffte ihn an sich. Ihr habt nicht zufällig auch einen Spiegel, den ihr mir leihen könnt? Sofort erwachte Kjelds Misstrauen erneut. Für welches verdorbene Ritual braucht ihr den schon wieder? Ich will mich bloß rasieren. Sicher sehe ich aus wie ein Landstreicher. Ein Schwarzmagier, der so normale Wünsche hatte wie eine Rasur, wollte nicht recht in Kjelds Kopf. Noch immer misstrauisch erhob er sich, suchte einen kleinen Handspiegel aus seinem Gepäck heraus, den er selbst zum Rasieren nutzte, und reichte ihn dem Mann. Der hatte sich inzwischen wenigstens ein Tuch um die Hüften geschlungen. Nun warf er einen Blick in den Spiegel und stöhnte leise. Scheiße, das ist nicht gerecht! Er tastete über den netzartigen Riss in seiner Schläfe. Zwar hatte er sich seit gestern ein wenig zurückgebildet, war aber noch immer deutlich sichtbar. Die Haut ringsherum hatte sich grau verfärbt. Der verdammte Dämon hat mein Leben gestohlen! Ich hatte gehofft! Kjeld fühlte einen quälenden, dumpfen Druck in der eigenen Schläfe. Unwillkürlich hob er die Hand, doch seine Haut war unversehrt, vermutlich nur die Erschöpfung. »Ich fürchte, dieses Mal bleibt euch erhalten«, sagte er. »Ihr könnt froh sein, dass ihr noch lebt. Ich habe stärkere, ehrenhafte Männer und Frauen an der Berührung des Schnitters sterben sehen, innerhalb von Augenblicken.« »Aber ich sehe furchtbar aus«, jammerte der Magier. »Haltet die Klappe«, fuhr ihn Kjeld an. »Ihr habt etwas geschafft, was nur wenigen gelungen wäre, auch wenn ich noch nicht begreife, wie.« Tragt eure Narben gefälligst mit Stolz. Für einen Moment blinzelte ihn der Mann nur verblüfft an. Jetzt im trüben Morgenlicht, das durch das Fenster hereinfiel, sah er Gero nicht mehr so ähnlich. Er war kleiner und schmaler, das Gesicht weniger kantig. Ein dünner goldener Ring war durch seinen Nasenflügel gestochen, ein zweiter durch die Unterlippe, passend zum leichten Goldschimmer seiner Haut. Das war Kjeld gestern nicht einmal aufgefallen. Mit dem Mal der Dämonenberührung, dem Stoppelbart, der weißen Strähne in den schwarzen Haaren, jetzt da sie feucht waren, lockten sie sich umso wilder, und dem mutwilligen Glanz in den Augen strahlte eine Mischung aus Nachlässigkeit und Verwegenheit aus. Kirk schätzte ihn auf Mitte 20 deutlich jünger als er selbst. Furchtbar sah er keineswegs aus. Vielleicht habt ihr recht, sagte er zu Kels Überraschung, aber mir tut alles weh. Ich fürchte, ich habe mehr als nur ein paar Jahre verloren, meine armen Knochen. Als der Magier den Kopf drehte, fuhr ein scharfer Schmerz auch durch Kels Nacken. Gleich darauf empfand er ein schmerzhaftes Pochen in den Beinen. Was war das? Er hatte doch nicht etwa Mitgefühl mit dem Kerl? Der Magier hinkte sichtbar, als er sich zum Fenstersims schleppte und anfing, sich mit demselben Messer, mit dem er Kels Arm zerschnitten hatte, die Stoppeln vom Kinn zu schaben. Doch Kjeld sah, dass seine Hände zitterten. Ihr erinnert euch an unsere Vereinbarung, Magier? Natürlich, ihr habt mein Leben gerettet, das vergesse ich euch nicht. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich mich mit diesem Ding im Gesicht jemals wieder in der Schmugglerhöhle blicken lassen soll. Dann werdet ihr mir die Informationen jetzt geben. Ja, ja, sicher, Meister Inquisitor, alles, was ihr wollt. Der Magier legte das Messer weg und kramte ein Döschen und einen feinen Pinsel aus der Tasche seiner Robe. Zu Kjells Verblüffung begann er, seine Augen mit einem dünnen, schwarzen Strich einzurahmen. »Was tut ihr da?« »Es ist alles schrecklich genug. Da muss ich nicht auch noch schlimmer aussehen als ohnehin schon.« Der Magier verrieb das schwarze Pulver ein wenig und schnitt eine Grimasse. »Ach, mein Nacken fühlt sich an wie ein Brett. Halb verhungert bin ich auch.« Kjell verdrehte innerlich die Augen. »Also gut, im Namen der heiligen Sonne. Nachdem ich euch schon mein Blut überlassen habe, werde ich euch außerdem etwas zu essen besorgen. Aber eins sage ich euch, den Nacken massiere ich euch nicht.« Tja, was es mit dieser mysteriösen Verbindung auf sich hat, warum Kjeld erst was Ähnliches fühlt, offenbar wie der Magier, und ob er ihm vielleicht nicht doch den Nacken massiert, das erfahrt ihr, wenn ihr das Buch selbst lest. Ich werde jetzt noch ein ganzes Stück nach hinten springen und eine der Action-Szenen lesen, von denen es in dem Buch auch einige gibt. Nino und Kjell sind inzwischen bei dem Kult rings um den Dämon angekommen. Einzelheiten erzähle ich jetzt einfach mal nicht, aber Kjell ist in einem, wie wir RPG-SpielerInnen sagen, einem Dungeon gelandet, also einem System unterirdischer Gänge unter einer alten Festung, und da läuft er jetzt herum. Nino ist gerade woanders. Die Katakomben waren ein verwirrendes Spinnennetz aus Gängen, Kreuzungen und Treppen. Im Schein seiner Fackel bewegte sich Kjeld vorsichtig voran. Um Lautlosigkeit bemühte er sich nicht. Alles, was Augen hatte, würde das Licht ohnehin bemerken. Staub flockte um seine Stiefel und hin und wieder trat er auf Knochen, die unter ihm zerknackten. Doch sie waren so alt und verstreut, dass er ihre Herkunft nicht zuordnen konnte. Dann stieß er auf die erste menschliche Leiche. Der mumifizierte Mann trug noch Fetzen von Kleidung, die Überreste einer ledernen Rüstung und, gelobt sei die heilige Sonne, ein rostiges Schwert am Gürtel. Vielleicht ein unglücklicher Abenteurer, der an diesem Ort nach Schätzen gejagt hatte. Was ihn getötet hatte, war nicht zu erkennen. Behutsam löste Kjeld den Schwertgriff aus der vertrockneten Hand. Besser als nichts. Entschlossen setzte er seinen Weg fort. Er wusste nicht, wie lange er unterwegs war, als er das Geräusch hörte. Ein fernes, gleichmäßiges, klirrendes Stampfen. Es erinnerte an Schritte, nur dass der Rhythmus zu rasch dafür erschien. Näherte oder entfernte es sich. Der Gang fiel ab, die Wände wurden breiter. Im Licht seiner Fackel betrat Kjeld eine spinnwebenverhangene Halle, an deren Ende sich ein bronzenes Tor befand. An der rechten Seite des Tors kauerte die Statue eines Wächters, ebenfalls aus Bronze. Sie überragte ihn um Haupteslänge. Der Körper des Wesens glich dem eines geflügelten Löwen, der Kopf jedoch schien vor langer Zeit verwittert zu sein und war nicht zu erkennen. Kjeld verstand genug von Mythologie, um die Kreatur dennoch zuzuordnen. Ein Karl. Diese löwenartigen Bestien galten als Hüter des Wissens. Die linke Seite des Tores war leer, aber im Staub befand sich ein Abdruck von der Größe einer weiteren Statue. Hatte er einen Ausgang gefunden? Die Tür wies keine Klinke auf, nichts, was darauf schließen ließ, wie man sie öffnete. Kjeld stemmte sich dagegen, doch das Metall gab nicht nach. Es mochte einen versteckten Mechanismus geben oder ein magisches Wort, das sie entriegelte. Beides seit langem vergessen. In dem Moment, als er von der Tür zurücktrat, war wieder das Geräusch zu hören, die klirrenden Schritte. Diesmal näherten sie sich eindeutig. Es war zu spät, um zu fliehen. Kjeld löste sich von der Tür und umklammerte das rostige Schwert mit der rechten, die Fackel mit der linken. Bräunliches Metall blinkte stumpf, als die Kreatur ihre Pfote in den Lichtkreis setzte. Der Karr hatte einen menschlichen Kopf mit langem, wallendem Haar, alles aus gegossener Bronze, verwittert von Jahrhunderten, wenn auch nicht so stark wie bei der anderen Statue. Seine Lider waren geschlossen, denn der Sage nach öffneten die Wesen ihre Augen nur, wenn sie jemandem gegenüberstanden, der ihrer Weisheit ebenbürtig war. Nur, dass dies keine wirkliche Mythenkreatur war, sondern nur ein Ding, belebt durch finstere Magie und wahrscheinlich vor langer Zeit hier hinterlassen, um die Tür zu bewachen. Es sprang auf Kjell zu. Er wich aus und der Angriff des Karl ging ins Leere. Kjeld nutzte den Moment, um seinerseits zuzuschlagen, aber die Schwertklinge hinterließ in der metallenen Haut nur eine kleine Delle. Dafür ächzte die brüchige Waffe bedenklich. Schon schnellte der Karl herum, sein Schweif peitschte, der menschliche Mund war zu einem lautlosen Brüllen geöffnet. Sein nächster Sprung riss Kjeld von den Füßen. Begraben unter einer Masse von Metall, rang er nach Luft, stug blindlings um sich. Klirrend traf sein Schwert auf den Bauch, auf die Brust des Karl, ohne den Gegner zu verletzen. Bronzene Krallen bohrten sich unterhalb der Schulterplatte seiner Rüstung in sein Fleisch. Kjeld keuchte. Mit aller Kraft wand er sich unter der Pfote hervor, die ihn niederhielt, und stemmte sich hoch. Warm floss Blut an seine Seite hinab. »Konzentrier dich!« Als Inquisitor hatte er gelernt, mit schwarzmagischen Wesen fertig zu werden. Zu welcher Kategorie gehörte dieses? Ein Untoter war es nicht. Ein Konstrukt oder Korpus, wie Nino es bezeichnet hätte. Diese Kreaturen konnten, soweit er wusste, viele Formen annehmen. Denk nach, wie vernichtet man ein Konstrukt? Ah, töte den Magier, der es belebt hat. Fast hätte Kjeld laut gelacht. Wer dieses Wesen erschaffen hatte, musste vor Jahrhunderten gestorben sein. Dass lange mehr niemand diesen Ort betreten hatte, war offensichtlich. Und trotzdem hielt das Konstrukt noch immer Wache. He, Karl, presste Kjeld zwischen den Zähnen hervor, während seine Klinge den Bewegungen des Wesens folgte. Du liebst doch Rätsel, heißt es in den Sagen. Stellst die Menschen damit auf die Probe. Jetzt habe ich ein Rätsel für dich. Wie töte ich jemanden, der längst tot ist? Der Karl legte den Kopf schräg, als denke er über die Frage nach. Dann sprang er. Im letzten Moment warf sich Kjeld zur Seite, dass der Karl gegen die Wand des Ganges prallte. Das metallene Dröhnen erschütterte den Boden, doch das Wesen schien nicht einmal benommen. Sofort richtete es sich wieder auf, sein Schweif peitschte hin und her. Kjeld wog seine Situation ab. Auch wenn ihm die Hitze des Kampfes durch den Körper pulsierte, verlor er Blut. Es rann sein Bein hinab und hinterließ glänzende Abdrücke auf dem Felsen. Der Gegner dagegen war unverwundbar für seine Klinge und ermüdete nicht. Er konnte nicht gewinnen. Er musste sich zurückziehen, nur wie? Schritt für Schritt bewegte er sich rückwärts von dem Karr fort und stieß mit dem Rücken erneut gegen die bronzene Tür. Mit Mühe verbiss er einen Fluch. Seine Aufmerksamkeit war so auf das Gesicht und den zuckenden Schwanz des Karl gerichtet gewesen, dass er nicht ausreichend auf seine Umgebung geachtet hatte. Jetzt saß er in der Falle und sein Angreifer duckte sich erneut zum Sprung. »Heilige Sonne, steh mir bei«, murmelte Kjeld. Zweifellos waren es seine letzten Worte. Gleich würde er bei Gero sein. Und doch sah er absurderweise Ninos Gesicht vor sich, das schiefe Lächeln, die schwarz umrahmten, honigfarbenen Augen, während der Karl auf ihn zupreschte. Ich habe ihm nicht vertraut, er verdiente es nicht anders, aber vielleicht hätte ich es trotzdem versuchen sollen. Mit zusammengebissenen Zähnen presste er sich gegen die Tür. In diesem Moment glitt sie auf, als wäre sie nie verschlossen gewesen, und der Karl verfehlte ihn. Klirrend landete er dort, wo Kjeld eben noch gestanden hatte, und tastete wirr mit den Pfoten umher. Vom Schwung des Türflügels mitgerissen, taumelte Kjeld rückwärts, eine Treppe hinab, in Finsternis hinein. Doch mit jeder Stufe, die er nahm, wich die Dunkelheit etwas mehr. Kristallene Lampen an den Wänden entzündeten sich von selbst und erleuchteten eine hohe, prachtvolle Halle, die aus dem Fels herausgemeißelt war. Sie war voller Staub und voller Bücher. Bücher in baumhohen Regalen, auf Tischen, in Stapeln auf dem Boden. In der Mitte des Raumes stand die überlebensgroße Statue einer Frau, aus Bronze wie der Karl. Sie trug eine lange, fließende Robe und ihr üppiges Haar war zu einer extravaganten Hochsteckfrisur aufgetürmt. Am Fuß der Treppe fing sich Kjeld. Für einen Moment blickte er nur fassungslos um sich. Er hatte ein Geheimnis enthüllt, so viel begriff er. Aber was war das für ein Ort? Mit einem Brüllen, das von den Wänden widerhallte, setzte der Karl durch die Tür und Kjeld verschob seine Überlegungen auf später. Wenigstens bot der große Raum mehr Platz zum Ausweichen als der schmale Gang. Und die Regale? Das ist meine Rettung! Kjeld ließ Schwert und Fackel los und rannte auf das höchste Regal zu, so schnell er konnte. Er stellte den Fuß auf das unterste Regalbrett, packte ein anderes weiter oben und zog sich hoch wie auf einer Leiter. Das uralte Holz, aus dem das Regal bestand, knackte zwar, hielt sein Gewicht jedoch stand. Von seinen Füßen gestreift, purzelten Bücher aus den Fächern und landeten in einer Staubwolke auf dem Boden. Der Kerl sprang darauf zu und zerfetzte sie mit den Krallen. Dann hob er den blinden Kopf fast vorwurfsvoll zickiert empor. Doch der befand sich bereits außer Reichweite. Und obwohl die Statue Flügel hatte, schienen die nicht geeignet, ihr Gewicht zu tragen, denn sie machte keine Anstalten, sie zu benutzen. Stattdessen lief das magische Ungeheuer am Fuß des Regals auf und ab, sein Schweif peitschte frustriert und wirbelte weiteren Staub auf. Schwer atmend zog sich Geld auf das obere Brett. Es bestand aus massivem Holz und war mit Schnitzereien von Totenköpfen, Dämonen und ähnlichen Motiven verziert, die auf Schwarzmagier vermutlich erbaulich wirkten. Die steinerne Decke befand sich knapp überhalb von ihm, sodass er sich ducken musste. Da kauerte er, selbst voller Staub, und sah erbittert hinab auf seinen unsterblichen und unermüdlichen Wächter. Sein Knie pochte und auch seine Wunde begann jetzt zu schmerzen. Langsam und stetig tropfte sein Blut in die Tiefe. Ja, das war meine kleine Leseprobe.
Vielen herzlichen Dank dafür. Ich finde, du hast fantastisch gelesen, also auch wie du den
Danke.
Charakteren ihre eigene Stimme gegeben hast. Also gerade so Nino und Kjeld da wunderbar. Also ich hätte ja auch noch länger zuhören können. Also wer jetzt noch nicht überzeugt ist, weiß ich auch nicht, dann ist es wahrscheinlich einfach nicht das richtige Genre. Ansonsten kann ich nur sagen, eine wirklich tolle, spannende Geschichte. Die Lesung war auch richtig toll.
Vielen lieben Dank.
Hätte er dir auch noch länger zuhören können. Und Kaya, vielen Dank, dass du da gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir über dein Buch sprechen konnten und natürlich auch über das Schreiben, über Dark Fantasy. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Was die anderen nicht wissen, wir haben auch zwischen den einzelnen Folgen uns auch noch über Spiele, also ich nicht, Jura und Kaya haben sich über Spiele unterhalten und auch wir auch nochmal über queere Literatur. Also ja, wer Kaya noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Das Buch bekommt ihr normal im Buchhandel oder auch du hast einen eigenen Etsy-Shop.
Genau.
Worüber man es kaufen kann. Genau, also viele Wege, um sich auf jeden Fall das Buch zu holen. Es ist auch über Kindle Unlimited verfügbar. Also wer das Abo hat, kann es auch darüber lesen. Und ja, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich glaube, Jura auch.
Das freut mich. Ja, mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und genau, also von daher, liebe ZuhörerInnen, wenn euch die Lesung gefallen hat und jetzt neugierig seid und Kaya besser kennenlernen möchtet, mehr über das Buch erfahren möchtet, dann hört auf jeden Fall in den ersten und den zweiten Teil unserer Folgen rein. Und ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude dabei und wünsche euch alles Gute. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!